1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Verdammte Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Ja, das ist nicht nur ein persönlicher Fluch von mir. Das ist tatsächlich der Titel eines Buchs, über das wir gleich sprechen. Und das ist ein besonderes Buch, nämlich ein Wimmelbuch für Erwachsene. Wimmelbücher für Kinder kennen und lieben wir beide, Thomas. Mhm. Hast du so aus deiner Wimmelbuch-Leseerfahrung irgendeine Lieblingsszene?
Absolut. Das ist aus dem Sommerwimmelbuch von Rotraud Susanne Berner, wenn die Figur Petra lesend auf dem Bürgersteig geht und sich dann den Kopf an eine Verkehrszeichenstange stößt. Zum einen ist das ein Zeichen, ein Bild dafür, wie versunken man in Literatur sein kann. Aber ich konnte meinen Kindern dabei auch erklären, dass man auf der Straße immer aufpassen muss und sich nicht ablenken darf.
Und dass ja auch Erwachsene ganz viel lernen können aus Wimmelbüchern, das erfahren wir gleich. Nach Musik von Uchiara, Yesterday I Was in London. Der Name ihrer Lieblingsstadt Wimmling und der größte Maler ihrer Kindheit Ali Migutsch, sprich kennen sie Wimmelbücher. Die bestehen aus Bildern mit vielen Details, viel Handlung, aber ohne Worte eben. Denn die Worte für das Geschehen auf den Bildern sollen Kinder und Erwachsene gemeinsam finden. So lernen Kinder mit Wimmelbüchern selber Geschichten erzählen, auf eine kindgerechte Art und Weise.
Die Berliner Illustratorin und Buchgestalterin Billy Bock hat nun ein Wimmelbuch für Eltern veröffentlicht mit dem erwachsenengerechten Titel Verdammte Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Nicht nur, weil wir uns das auch ständig fragen, lassen wir uns jetzt die Geschichte zu diesem Buch von Billy Bock erzählen. Guten Tag, Billy Bock.
Hallo.
Hallo.
Sind Sie eigentlich auch mit Wimmelbüchern groß geworden und wenn ja, mit welchen?
Ich muss zugeben, dass ich den Begriff Wimmelbücher in meiner Kindheit überhaupt nicht kannte. Mhm. Ich bin ja in der DDR groß geworden und hatte selbst keine Kinderbücher zu Hause. Meine Welt waren die Bücher aus der Stadtbibliothek. Ah. Erst viel später, als meine eigenen Kinder klein waren, bin ich dann mit Wimmelbüchern in Berührung gekommen. Und da haben mich vor allem die Arbeiten von Ali Migutsch und Rotraud Susanne Berner begeistert.
Ja, und sie
diese
auch.
Diese Detailverliebtheit und der Humor in ihren Bildern sind einfach etwas ganz Besonderes.
Der Titel benutzt ja ein Wort, von dem Eltern vermeiden wollen, dass Kinder das in den Mund nehmen. Verdammte Scheiße. Wie kam es zu diesem Titel?
Ja, wir wollten damit eine gewisse Authentizität einfangen. Dieser Art und Ausdruck reflektiert ziemlich genau die Emotionen, die Erwachsene oder Eltern empfinden in solchen Momenten, in denen sie unter Stress geraten oder frustriert sind. Verdammte Scheiße ist mehr als nur ein Kraftausdruck. Sie verkörpert dieses Gefühl der Verzweiflung und des Ärgers über Kleinigkeiten. Die Suche nach dem Schlüssel, das ist so eine universelle Erfahrung.
Total. Vor allen Dingen, wenn der Schlüssel von den Kindern im Schuh versteckt wurde, was mir mal passiert ist.
Ja, das kann zu Verzweiflung führen. Und gerade wenn Eltern unter Zeitdruck stehen, dann fluchen sie auch mal. Und ich finde, das sollte auch möglich sein, weil Eltern sind schließlich auch nur Menschen.
Ein Zweck von Wimmelbüchern ist ja, sich selbst Geschichten auszudenken, was zwischen den einzelnen Bildern passieren könnte und dabei ja auch sich in die Figuren reinzuversetzen, über ihre Psyche nachzudenken. Ist das Buch auch dazu gemacht, damit Kinder zumindest erahnen können, was in ihren Eltern vorgeht?
Ja, das Buch sollte eigentlich nicht nur eine bloße Unterhaltung sein. Wir haben von Anfang an überlegt, wie wir auch Eltern mit Kindern ins Gespräch bringen können. Ich glaube fest daran, dass Kinder sehr sensibel dafür sind, wenn ihre Eltern gestresst sind und den auch wahrnehmen. Vielleicht anders als wir Erwachsene. Sie merken die emotionalen Spannungen und Stimmungen ganz genau. Es ist wichtig für das familiäre Zusammenleben, dass Eltern offen mit Kindern über ihre Gefühle reden und weshalb sie manchmal genervt oder überfordert sind. Ja. Mein Buch kann hier als eine Art Eisbrecher dienen und in einer lockeren Atmosphäre zu einem solchen Gespräch führen.
Wir erleben im Buch den Alltag einer jungen Familie, Vater, Mutter, drei Kinder. Eines dieser Kinder ist im Babyalter. Wir begleiten diese Familie auf dem Weg zum Einkaufen, auf den Spielplatz, zu einem Nachmittag mit anderen Kindern, sogar ins Schlafzimmer, wo die Eltern zur unpassenden Zeit gestört werden. Sie zeigen uns also einen Tag im Leben dieser Familie. Was ist die Idee hinter diesem Zeitkonzept?
Also die Konzeptentscheidung für mich war, dass ich nicht verschiedene Szenen nebeneinander stellen wollte und dem Betrachtenden die Möglichkeit geben, eine Familie eben durch einen typischen Tag, wie sie alle ihn erleben, zu begleiten. Dabei war es mir wichtig, Herausforderung und schöne Momente des Elterndaseins einzufangen. Natürlich habe ich dabei auch eigene Erfahrungen einfließen lassen.
Haben Sie ein Beispiel?
Also gerade die morgendliche Szene, wo der Sohn im Flur herumtanzt, also gleich auf dem Cover, um den Vater herum und vergnügt den Säbel schwingt, während die Eltern in Stress sind. Oder auch der Blick in den Spiegel der Mutter, der ihre wahren Gefühle zeigt, in dem Moment, wie sie sich selber fühlt. Weil es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein und der Tag beginnt auch nicht immer mit guter Laune.
Kommen wir nochmal zum Titel zurück. Verdammte Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Großartiger Titel. Auf jeder Seite sollen wir als Betrachtende irgendwas suchen. Aber warum eigentlich suchen wir alle, gerade wir Eltern, nicht schon im Alltag viel zu viel?
Also die Frage kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Suchelement auf jedem Buch hat in meinem Buch hier mehrere Funktionen. Zum einen bietet es natürlich Unterhaltung. Und wer sucht schon nicht gerne ohne Zeitdruck nach versteckten Dingen? Aber es symbolisiert auch etwas Tiefgründigeres. Wir suchen ständig etwas im Alltag. Das macht unser Leben aus. Und indem Eltern sich in den Szenarien selbst wiederfinden, entsteht ein Gefühl der Verbundenheit und des Verstandenwerdens. Sie können sich selbst da wiederfinden. Das sorgt auch für Entspannung. Und gleichzeitig gibt es gemeinsame Betrachten des Buches mit den Kindern auch hier eine tolle Gelegenheit, über die kleinen Missgeschicke im Familienalltag mit den Kindern zu reden. Und die Kinder wiederum lernen oder erkennen spielerisch die Bedeutung des Erwachsenwerdens.
Also wenn Sie all das genießen wollen beim Betrachten von Wimmelbildern, dann empfehlen wir Billy Bock, verdammte Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Das Wimmelbuch für Eltern ist im Dumont Verlag erschienen, hat, wie es bei Wimmelbüchern immer der Fall ist, 16 Seiten, auf denen so viel los ist wie in anderen Büchern, auf 400 und kostet 15 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Billy Bock.
Gerne.
Und jetzt suchen wir weiter. Tschüss.
Ja.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Abwechslung ist ja bekanntlich die Würze des Lebens und deshalb gibt es an dieser Stelle mal keinen Buchtrip, sondern eine gesungene Liebeserklärung. In der letzten Woche war Robert Stadlober zu Gast bei den Literaturagenten in unserer Sendung, die wir live vom Bebelplatz übertragen haben. Robert Stadlober hat gerade im Verbrecherverlag eine Auswahl von Texten Kurt Tucholskys herausgegeben unter dem Titel Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Und nicht nur das, er hat auch Texte von Tucholsky vertont und ein solches neues Tucholsky-Lied hat er am Bebelplatz auch für uns gesungen und dabei hat das Publikum, genau wie wir an diesem Tag, auch einen Wirkungstreffer abbekommen.
Fahrt ihr einmal auf euren Wegen durch das Gewirr der Häuser in Berlin. Es dampft der Zug durch grauen Großstadtregen, man sieht den Droschentrott, die Bahnen ziehen, fahrt ihr da oben, seht ihr in die Zimmer der Hinterhäuser, seht die Wäsche wehen, doch wer da wohnt, da habt ihr keinen Schimmer, das kannst du von der Stadtbahn aus nicht sehen, Bellevue. Die Paläste, die große Kuppel unseres Reichstagsbaus, den Friedrichstrich, die Friedrichstraßengäste und hier und da ein großes Pressehaus. Da sitzt der Chef und informiert die Leute. Er kann für Willem Kapp und Nosken gerade stehen. Und welche Überzeugung hat er heute? Das kann man von der Stadtbahn aus nicht sehen. Bellevue. Oh, Bellevue. Mädchen zieht sich scherzend grad herum mit einem langen, blonden, frischen Buben. Vorbei nun gar nichts mehr, wie ist das dumm? Man sieht so gern, wenn andere Leute lieben. Wie mag das wohl mit jener Kleinen gehen? War sie noch keusch, war sie noch unbeschrieben? Das kannst du von der Stadtbahn aus nicht sehen, Bellevue. Bunten Flecken, zieht Mutter Spree an Dante wie zumeist. Wo mag sich Kapp und Lüttwitz nur verstecken? Und wo ist nun der neue saubere Geist? Wir bauen um, hörst du den Kanzler sagen. Was ist denn nur bis jetzt dazu geschehen? Und wann wird man sich an die Achselstücke wagen? Das kannst du von der Stadtbahn aus nicht sehen, Bellevue.
Robert Stadlober mit der Vertonung des Kurt Tucholsky-Gedichts Canzonetta. Seine Version heißt Bellevue. Wenn Sie Robert Stadlober mit seinem Tucholsky-Programm in ganzer Länge erleben wollen, er spielt am 11. September im Renaissance-Theater in Berlin.
Radio 1. Favorit Buch.
Als sein Vater die Familie verlässt, ist Salim 7 Jahre alt und weiß nicht, warum der Vater gegangen ist. Salim hält Kontakt zum Vater, bringt ihm Essen, Bücher. Doch zu einer Aussprache kommt es nie. Der Vater wirkt wie von etwas Unaussprechlichem zum Schweigen gebracht. Als Salim sein Heimatland Sansibar verlässt, um mit seinem Onkel nach England zu gehen, sagt der Vater einen geheimnisvollen Satz zu ihm. Die Liebe beginnt mit der Erinnerung an einen Segen. In seinem Roman Das versteinerte Herz beschäftigt sich Abdulrazak Gurnah einmal mehr mit Ereignissen, die ein Leben unwiderruflich prägen. Unser Literaturagent Thomas Böhm sprach mit dem Literaturnobelpreisträger von 2021 über körperliche Erinnerungen, Scham und Gefühle als Brücke zum Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen.
Abdulrazak Gurnah, ein wichtiger Aspekt Ihres Buches ist die Frage, wie wir von unseren Erfahrungen geprägt werden, wobei zu diesen auch das Schweigen gehört, ein Geheimnis, das uns nicht offenbart wird. Ganz zu Anfang sagt der Erzähler Salim einen bemerkenswerten Satz. Es geht darum, dass er sich daran erinnert, wie er von seinem Vater gekitzelt wurde. Er sagt, dass sich in den, Zitat, drallen Gliedmaßen eines Kindes alle möglichen Erinnerungen sammeln. Viele Menschen denken ja, dass die Erinnerung sich im Gehirn sammelt. Sie dehnen das Konzept der Erinnerung auf den ganzen Körper aus.
Yes, sure. This is both from experience, but also from imagining it.
Sicher, dies ist sowohl aus Erfahrung als auch aus Vorstellungskraft entstanden. Manche Freuden können wir nicht genau in Worte fassen, weil sie entweder zu flüchtig oder zu körperlich sind. Als ich 5 Jahre alt war, bekam ich einen Schlag auf die Wange. Und auf eine Art kann ich den immer noch fühlen. Es gibt bestimmte Dinge, für die wir keine Worte haben, aber wir vergessen sie nicht, weil die Empfindung bestehen bleibt.
So I'm thinking like that. There's certain things that even if we don't have words for them, we don't need to have words for them because the sensation remains.
Wir sind ja durch unsere Erinnerungen mit anderen Menschen verbunden, auch durch Geschichten. Salim bringt das an einer Stelle zum Ausdruck, als er ein Foto seines Großvaters sieht, eine körperliche Ähnlichkeit entdeckt, also eine Nähe zum Großvater, über den er ansonsten nichts weiß, weil sein Vater ihn, Zitat, durch sein beharrliches Schweigen abgeschnitten hatte. Wozu brauchen wir eigentlich diese Familiengeschichten?
It's true of all societies, I think, but particularly societies that have you know, gone through a period of rather shameful activity of one kind or another. I mean, I'm quite sure that there are many families in Germany, for example, where stories have been suppressed or hidden because the parents or the grandparents are, well, ashamed.
Ich glaube, das trifft auf alle Gesellschaften zu. Besonders aber auf Gesellschaften, die eine Zeit beschämender Aktivitäten der einen oder anderen Art durchgemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zum Beispiel in Deutschland viele Familien gibt, in denen Geschichten unterdrückt oder versteckt werden, weil Eltern oder Großeltern sich schämen, diese Geschichten zu erzählen. Sie sehen keinen Grund, ihre Kinder und Enkel zu belasten mit der Scham oder mit einer Schuld, die sie empfinden. In geringerem Maße glaube ich, dass es in den meisten Gesellschaften so ist, dass eine Generation versucht, die Jüngeren, ihre Kinder und Enkel, auf irgendeine Weise vor den bösen Dingen zu schützen, für die sie sich verantwortlich fühlt. Und leider tun wir als menschliche Gesellschaften immer böse Dinge.
Evil things that, that they feel responsible for. And unfortunately, as human societies, we are always doing evil things.
Wir erfahren gleich am Anfang, dass Salims Vater die Familie verlassen hat. Wir wissen nicht, warum der Vater gegangen ist, weil Salim das auch nicht weiß. Salims Mutter fängt dann ein Verhältnis mit einem mächtigen Mann an, bekommt ein Kind von ihm, ist sogar bereit, dessen Zweitfrau zu werden. Und das zerstört das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Inwieweit ist Ihr Roman auch eine Erkundung der Frage, wie Macht hineinwirkt in zwischenmenschliche Beziehungen?
One of the things I began with in writing this novel, Gravel Heart, was precisely to explore the self-indulgence, I suppose, of power.
Eines der Dinge, mit denen ich mich beim Schreiben dieses Romans beschäftigen wollte, war die Erforschung der Zügellosigkeit von Macht. Es ist nicht immer so, dass mächtige Menschen immun gegen menschliche Gefühle werden. Sie nutzen ihre Macht, um sich verwöhnen zu lassen. Aber dabei, beim Verwöhntwerden, lernen sie Zärtlichkeit. Ich nehme an, es gibt eine Art kleines Paradoxon in der Art und Weise, wie Mächtige ihre Autorität ausnutzen und durch die Ausübung ihrer Macht verführt werden. Und das zeigt sich meiner Meinung nach am deutlichsten darin, wie mächtige Männer Frauen nehmen und dann von ihnen verführt werden. Eine meiner Inspirationen war eine Geschichte über ein Paar, das einander sehr ergeben war. Sie war Ärztin und wurde gerufen, um eine mächtige Person medizinisch zu versorgen. Dieser Mann sagte dann zu ihr, du bleibst bei mir. Und sie wusste, dass sie die Wahl hatte. Entweder sie würde in die liebevolle Beziehung zu ihrem Mann zurückkehren, was aber bedeutet hätte, sie beide dem Risiko auszusetzen, dass sie möglicherweise bestraft werden oder ihren Job verlieren. Oder sie blieb bei dem mächtigen Mann und das hat sie getan. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, passieren seltsame Dinge.
Strange things happen when two people get together.
Im zweiten Teil des Buches lesen wir von Salims Leben in England. Er wird dorthin von seinem Onkel Amir mitgenommen. Es ist nicht sein eigener innerer Wunsch. Er hat nicht den Traum, Karriere zu machen, anders als sein Onkel, der schon früh eine Art grandioses Selbst von sich kreiert, nicht in Sansibar, sondern als Diplomat in der Welt. Wofür steht dieser Onkel mit seinen Träumen?
Well, in one word, it would be ambition, I suppose.
Nun, mit einem Wort gesagt, Ehrgeiz. Er ist jemand, dem es schon in jungen Jahren nichts ausmacht, zu fantasieren und bis zu einem gewissen Grad zu lügen. Er ist ein ziemlich charmanter Mann. Er weiß, wie man sich verhält. Aber dahinter steckt der Wunsch nach Erfolg, nach Macht. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine andere Art der Untersuchung der Macht und der Opfer, die sie erfordert. Amir ist das Gegenteil von Salim. Amir hat seine eigene Geschichte geschrieben und das ist eine Geschichte, mit der er weitermachen wird. Salim schafft das nicht. Er kämpft einfach immer noch darum, das Geheimnis seiner Lebensgeschichte zu ergründen, was er, um die Leserinnen und Leser an dieser Stelle einmal zu beruhigen, ja bis zu einem gewissen Grad auch tut.
He can't quite manage this. He's just still struggling to find out the story, which for to reassure the readers, he to some extent does.
Und wir können Ihnen jetzt versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen gleich weiter mit Abdulrazak Gonaha. Vorher hören wir noch Musik von Gotye zusammen mit Kimbra. Somebody that I used to know.
Radio 1. Favorit Buch.
Und unser Favorit in dieser Woche ist der Roman Das versteinerte Herz vom Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Darin geht es um einen Jungen aus Sansibar namens Salim, dessen Lebensgefühl davon bestimmt ist, dass er sich abgeschnitten fühlt. Und wir haben Abdulrazak Gurnah im Interview gefragt, wovon sich dieser Salim denn eigentlich abgeschnitten fühlt.
Well, in the first instance, of course, it's because it's literally he is cut off.
Zunächst einmal liegt es natürlich daran, dass er buchstäblich abgeschnitten ist. In unterschiedlichem Ausmaß ist er von der Lebensgeschichte seiner Eltern abgeschnitten, die er erst sehr spät erfährt. Dann wird er zusätzlich abgeschnitten, als sein Onkel ihn nach England mitnimmt, um etwas zu studieren, das er nicht studieren möchte. Er möchte kein Buchhalter werden oder was auch immer, aber genau das will der Onkel aus ihm machen. Deshalb verbringt Salim die meiste Zeit in England damit, Briefe an seine Mutter zu schreiben, von denen er viele nicht abschickt. Und das ist ein weiterer Ausdruck des Abgeschnittenseins. Und der Wunsch nach Verbindung sind diese Briefe. Sie drücken eine Art Niederlage aus, dass er es nicht schafft, sich in England einzurichten. Er lebt das Leben eines Fremden, eines Einwanderers. Und das will er nicht zugeben. Er will diese Briefe eines Besiegten eigentlich nicht schreiben. Deshalb schickt er sie nicht ab.
You know, admit to that. He doesn't want to write these defeated letters, so he doesn't send them.
Als Salim davon spricht, dass er als Kind Angst hatte, sich unter der Decke versteckte, fällt die Bemerkung: Ich ahnte nicht, dass es allen Menschen so geht. Ich habe mich gefragt, ob Sie, Abdulrazak Gurnah, mit dem Buch eine emotionale Brücke bauen wollten, mittels des Heimwehs.
Well, it sounds like it worked for you.
Nun, es hört sich so an, als hätte es bei Ihnen funktioniert. Um dieses Wort aufzugreifen, Heimweh. Man muss nicht einen halben Kontinent entfernt sein, um das zu spüren. Er könnte aus Schottland stammen und in London leben. Und Sie könnten das Gefühl haben, den Kontakt zu Ihrem Leben oder zu Menschen, die Ihnen wichtig sind, verloren zu haben. Heimweh wird oft als eine Art Schwäche bezeichnet. Du solltest stärker sein. Es gibt Menschen, die keine Wahl mehr haben. Für die bleibt das Heimweh eine lebenslange Erfahrung.
Homesickness is a lifelong experience.
Der Titel Ihres Buches stammt aus Shakespeares Maß für Maß. Es gibt eine andere Geschichte, in der das Herz eine wichtige Rolle spielt, aus dem Koran, wo ein Engel das Herz eines Jungen mit Schnee wäscht. Was ist das für eine Geschichte und warum ist sie für Salim so wichtig?
Well, it's a beautiful story. I've always loved that story.
Nun, es ist eine schöne Geschichte. Ich habe diese Geschichte immer geliebt. Sie spielt auf einem Hügel vor Mekka, in der Wüste. Und dort Schnee zu haben, kann offensichtlich auf das Wirken eines Engels zurückgehen. Und Schnee ist etwas so Reines und Sauberes, weil er vom Himmel kommt. Es ist also ein Zeichen dafür, wie rein das Herz dieses jungen Mannes ist, weil er erlebt hat, wie der Engel sein Herz mit Schnee wusch. Es scheint mir eine sehr schöne Geschichte zu sein. Natürlich ist sie auch rätselhaft, denn sie kommt aus einem religiösen Kontext. In den Geschichten, die mit Religion verbunden sind, kann eben alles Mögliche geschehen.
All kinds of things happen in the stories connected with religion.
Die Liebe beginnt mit der Erinnerung an einen Segen. Das ist der letzte Satz von Salims Vater, als Salim kommt, um sich von ihm zu verabschieden, bevor er nach England geht. Es handelt sich um ein Zitat aus dem Buch der Wahrhaftigkeit von Abu Said Ahmad ibn Isa al-Karas. Das Buch stammt aus dem Jahr 899. Wer war dieser Autor und was macht diesen Satz so wichtig, so schön für Sie?
Well, I use it as an epigraph or motto, as you call it, because it's also a way of leading us towards an idea of what do we deserve, what are deserts when it comes to love.
Ich habe das Motto verwendet, um eine Idee davon zu geben, was die Belohnungen für Liebe sind. Ist es etwas, was wir erwarten können, als eine Art von Recht? Wir als Menschen erwarten, geliebt zu werden. Oder ist es etwas, das wir uns verdienen müssen, an dem wir arbeiten müssen? Das alles schwingt für mich in diesem Motto mit. Der Grund dafür, dass der Vater dies beim Abschied sagt, ist zum Teil eine Selbsterklärung. Er sagt, dass er den Sohn liebt und deshalb ist es auch ein Segen. Nicht jeder von uns erfährt diesen Segen, geliebt zu werden, aber doch wohl die meisten, Gott sei Dank. Aber die Liebe muss auch verdient und bewahrt werden. Und der Vater hat es nicht geschafft. Aus eigener Schuld, aus eigener Nachlässigkeit oder aus eigener Ohnmacht war er nicht in der Lage, die Liebe für sich und seine Frau zu bewahren.
Through his own fault or his own negligence or his own powerlessness, he's unable to preserve it for himself and for his partner.
May I say in the most humbled way that I loved to read the book and I don't know how I deserved the pleasure. Thank you ever so much, Abdul Razak Gurnah.
You're too kind. Thank you.
Und wenn Sie sich dieses Vergnügen auch bereiten wollen, dann lesen Sie den Roman Das versteinerte Herz von Abdul Razak Gurnah. Ins Deutsche übersetzt hat den Roman Eva Bonnet. Erschienen ist er im Penguin Verlag. 368 Seiten, kosten 26 Euro.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Bücher können Lebensretter sein, zumindest Lebensverbesserer, und uns dabei helfen, Dinge einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und damit das gelingt, ist vor allem eins wichtig, dass das richtige Buch den Weg zum richtigen Menschen findet. Wir wollen dabei behilflich sein mit unserer Buchbehandlung, für die Sie sich einfach bewerben können auf radio1.de und dann hoffentlich das maßgeschneiderte Buch für Ihre Lebenssituation empfohlen bekommen.
Heute hat Radio 1-Hörerin Silvia aus Potsdam einen Termin für eine Buchbehandlung. Hallo Silvia.
Ja, hallo.
Da ging es schnell los mit einem Knopf. Das soll uns nicht irritieren. Silvia, Sie nehmen ja die Buchbehandlung heute nicht für sich selbst in Anspruch, sondern für Ihre Mutter. Sie haben uns geschrieben, Die ist 90 Jahre alt und seit einem Jahr in einem Pflegeheim. Welche Rolle spielt denn für Ihre Mutter das Lesen im Leben so gerade und gerade in dieser Situation im Pflegeheim?
Ja, mittlerweile ist sie schon 91 und Lesen ist für sie Trost. Also sie liest ständig, im Grunde genommen im Sommer weniger, aber sonst die anderen Jahreszeiten ist sie immer mit einem Buch unterwegs und sie sagt selbst, es tröstet sie und sie kann irgendwie Abstand nehmen von ihrer Situation und abschalten und das ist für sie sehr wichtig.
Was muss denn ein Buch mitbringen, damit das Trösten auch gelingt?
Es muss auf jeden Fall leicht sein, dass sie es in den Händen halten kann. Es darf nicht zu schwer sein. Und es darf nicht so sehr an so Kriegserlebnisse anschließen. Das ist zu nah, zu dicht. Aber so Lebenswelten von irgendwie Berg, Bauernhöfen oder sowas, das findet sie ganz, ganz gut. Also es darf jetzt auch nicht zu sehr abgehoben sein, aber auch nicht zu sehr kitschig. Also so Liebesschnulzen oder sowas, das nicht.
Ihre Buchbehandlerin ist heute Elvira Hahnemann von der Buchhandlung Teer am Friedrich-Wilhelm-Platz in Berlin-Friedenau. Erstmal hallo, ja. Elvira.
Ja, hallo.
Musst du noch was über Silvias Mutter, über ihren Geschmack wissen, um dem richtigen Buch auf die Spur zu kommen?
Eigentlich eher nicht. Nein, ich denke, ich habe eine ganz gute Idee.
Ja, dann sag doch mal, welches Buch deiner Meinung nach ein guter Trostnachschub sein könnte für die Mutter von Silvia?
Ja, also ich habe mir ein Buch ausgesucht, das ein Taschenbuch ist und auch nicht allzu dick, von wegen leicht halten. Mhm. Und auch eines, das ich sehr heiter fand. Und zwar geht es um, ich hoffe nur, dass es noch nicht bekannt ist, Maxim Leo, der Held von Bahnhof Friedrichstraße. Mhm. Ist das schon bekannt, Silvia?
Ist nicht bekannt und ich weiß nicht, ob es so passt, weil es so sehr vielleicht stadtorientiert oder Berlin-orientiert ist, das weiß ich nicht.
Erzähl mal, mach mal Lust darauf, bitte, Elvira.
Ja, ich mach mal Lust drauf. Also Maxim Leo ist ja schon bekannt durch seine autobiografischen, wirklich auch ganz tollen Romane und in diesem ist es aber wirklich eine reine Fiktion und es ist sehr, sehr heiter. Michael Hartung, die Hauptperson, ist ein wirtschaftlich so alles andere als erfolgreicher Videothekenbesitzer und bekommt 2019 überraschend Besuch von einem Journalisten. Da ging es um den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Der ist nahe und der Journalist ist auf der Suche nach einem Vorfall, bei dem über 100 Menschen eine Massenflucht in den Westteil der Stadt begangen hatten, und zwar mit der S-Bahn. Hartung war damals Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrichstraße. Die Geschichte, die dann aber in den Zeitungen erscheint, ist ganz anders als die, die Hartung wirklich erlebt und auch dem Journalisten geschildert hatte. Sie macht aus ihm einen Helden im Namen der Freiheit. Dabei war alles eigentlich nur ein Versehen gewesen. Und was nun folgt, ist eine höchst amüsante, aber dennoch zum Nachdenken anregende Erzählung darüber, wie aus einem sehr ehrlichen, aber erfolglosen Mann ein Medienstar wird, aber eben auch ein Lügner. Und dieser Hartung fühlt sich überhaupt nicht wohl in dieser Rolle. Also dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Integrität und gut bezahltem Ruhm führt ihn durch einige Höhen und Tiefen. Dazu wird auch eine sehr nette Liebesgeschichte verarbeitet, die aber nicht im Mittelpunkt steht. Und was mir ganz besonders gefallen hat daran, ist es die Tatsache, dass es sich wirklich leicht, witzig, amüsant liest und trotzdem einen klugen Blick hat auf die Probleme mit der deutschen Wiedervereinigung und auch kritisch auf die leider manchmal nach Sensationen heischenden Journalisten hat.
Elvira, ich will ganz kurz mal nachfragen bei Silvia. Das ist ja nun schon ein eher städtischer Roman. Wir hatten was von Bergen und so weiter gehört. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Mutter dennoch was anfangen könnte mit der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo?
Ja, vielleicht schon, weil ich gerade so überlegt habe, es gibt irgendein Erlebnis von den 50er Jahren. Und von daher könnte es spannend sein. Also da war sie in Berlin und sie sind dann auch eben von Ost nach West Berlin und so. Also da gibt es so eine Geschichte. Vielleicht wäre das, würde das passen. Also das weiß ich jetzt nicht so, aber ja.
Elvira, hast du noch einen zweiten Tipp, der mehr Richtung Berge geht oder Natur?
Also ja, Berge eigentlich gar nicht, aber nein, also ich habe mich jetzt wirklich eher konzentriert auf lustig, heiter, tröstlich, Geschichte, kein Krimi, keine Liebesschnulze, weil ich selber überhaupt keine Bergromane kenne und deshalb auch schlecht empfehlen kann. Ich habe schon noch einen zweiten Roman, wenn noch Zeit ist,
ja, sicher.
Der eine ganz andere Geschichte erzählt und zwar von einer meiner Lieblingsautorinnen, Ann Tyler, und zwar Die Reisen des Mr. Leary, ist auch ein Taschenbuch. Es ist eine amerikanische Schriftstellerin. Und es geht um einen Mann, der sein Brot mit dem Schreiben von Reiseführern verdient. Und das ist absolut absurd, denn er hasst nicht so sehr wie das Reisen. Am liebsten bleibt er zu Hause und lebt einfach so, wie er das immer tut. Aber in diesen Reiseführern, die er schreibt, geht es dann tatsächlich genau darum, Hotels und Orte zu finden, in denen sich die Reisen möglichst genauso fühlen, wie sie das immer tun zu Hause. Also ja, nichts Exotisches, sondern so, wie man es eben kennt.
Oh, ich kenne auch Leute, die gerne Sofa reisen würden. Könnte das was sein für Ihre Mutter, Silvia?
Ja, ich überlege gerade, das könnte vielleicht was sein, ja.
Silvia.
Weil sie das selber ja auch nicht mehr kann und vielleicht kann sie sich da sozusagen einfühlen in diese Geschichte.
Silvia, wir nehmen hier unsere Buchbehandlung sehr ernst. Sollte es passieren, dass keines dieser beiden Bücher Ihrer Mutter gefällt, melden Sie sich einfach wieder. Wir machen dann den nächsten Versuch.
Und, ja, gut.
Und für alle, die vielleicht auch leichte Bücher, die Trost spenden, suchen, Ann Tyler, Die Reisen des Mr. Leary, ist im Kein und Aber Verlag erschienen. Und Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, vielleicht ist das eher was für Sie, von Maxim Leo, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Silvia fürs Mitmachen und viele Grüße an die Mutter.
Ja, danke, nehme ich mit.
Und vielen Dank, Elvira, für die Buchbehandlung.
Ja, danke schön. Und auch ganz viele Grüße an die Mutter. Ich hoffe, dass ihr eins der Bücher gefällt.
Ja, danke. Ich gebe gerne Rückmeldung.
Das freut uns immer ganz besonders. Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Und da stellen wir Ihnen heute ein Buch vor, das genau vor 100 Jahren veröffentlicht wurde und dennoch topaktuell ist. Es heißt Der Kampf mit dem Fachmann, ist eine Anekdoten- und Aphorismensammlung, in der die Autorin Mechthilde Lichnowsky schon im Jahr 1924 aufs Schönste geschildert hat, wie Mansplaining funktioniert. Lange bevor dieser Begriff überhaupt erfunden wurde. Und was es mit dem Kampf mit den Fachmännern und der Autorin Mechthilde Lichnowsky auf sich hat, verrät uns jetzt unsere lesende Autorin, Pieke Biermann. Hallo Pieke.
Hallo.
Mechthilde Lichnowsky, die sieht auf dem Cover mit Hut und vornehmem Blick aus wie eine Gräfin. Und die war auch eine.
Ja.
Eine Gräfin, Achtung, Mechthilde Christiane Marie von und zu Arco-Zinneberg. Und sie war sogar Ur-Ur-Urenkelin der Kaiserin Maria Theresia. Was war diese Mechthilde Lichnowsky für eine Frau und was macht sie so als Schriftstellerin aus, Pieke?
Ja, sie hat dann auch noch einen Fürsten geheiratet. Ich meine, damit sich das auch lohnt. Ne?
den Fürsten von Lichnowsky eben, der war Botschafter in London mal 2 Jahre lang, da ist sie dann auch mit hingegangen. Sie ist eine hochintelligente Frau, hat nie eine Schulbildung gemacht, weil aus kaiserlichem Geblüt, da musste man sowas offenbar nicht haben. Polyglott, weltgewandt, wie man sich das nur wünschen kann. Also eine von diesen klugen Frauen dieser Generation und witzigen Frauen, die so um 1880 rum geboren sind und dann leider noch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Es gab ja so einige. Mhm. Ein paar werden wieder entdeckt. Gott sei Dank. Sie schreibt Romane, sie schreibt Theaterstücke, sie ist befreundet mit Hinz und Kunz, also mit der gesamten Crème de la Crème auch der Literaturwelt. Und befreundet vor allen Dingen mit Karl Kraus. Mhm. Und ich glaube, wer sich ein bisschen auskennt, dem sagt das ganz viel. Und zwar von beiden Seiten aus. Also wie kann Karl Kraus mit so einer Frau befreundet sein und umgekehrt sie mit ihm? Also das zeigt schon, wer sie so ist. Eine vollkommen irrwitzige, super kluge und witzige Frau.
Das Buch Der Kampf mit dem Fachmann beginnt so. Haben Sie je einen Laien mit einem Laien gesehen oder zwei Fachmänner miteinander? Das kommt nicht vor. Jeder Laie sucht den Fachmann. Und erst der Fachmann, wie er sich nach Laien umsieht. Was macht dieses Buch von Mechthilde Lichnowsky für dich so lesenswert?
Ja, genau sowas. Das ist wirklich eine Ansammlung von Alltagsszenen, die sie beschreibt. Immer mit diesem Mechanismus, da will jemandem irgendwie was erklären und dieser jemand will das aber überhaupt nicht hören und braucht das auch gar nicht. Ist notfalls viel mehr Fachmann, Fachfrau, was immer. Es ist, sie ist eine Wortschöpferin sondergleichen. Also ich habe zum Beispiel kanariengelbe Sympathie gelernt. Mhm. Vulgo Neid, sehr schön formuliert. Oder Empörschieblinge, nicht Empörkömmlinge, sondern Schieblinge. Das macht gleich physisch klar, worum es geht. Sie ist unglaublich dialogisch und zwar brillant dialogisch. Also sie schaut wirklich diesem Volk, nicht Volk, aufs Maul. Also ich könnte eigentlich stundenlang zitieren.
Ja, und im Text, da gibt es so tolle Sätze wie diese. Der Fachmann unterscheidet streng zwischen Mann, ja. Weib, Kind. Den Menschen hat er ganz vergessen.
Ja.
Können wir also an dieser Stelle festhalten, der entscheidende Text über Mansplaining ist schon vor 100 Jahren erschienen?
Ja, zumindest der geistreichste, boshafteste, unterhaltsamste und schärfste. Also die Abrechnung mit diesen Schwätzern und mit dieser Arroganz des Halbwissens oder eigentlich auch der Dummheit.
Hast du denn bei der Lektüre erfahren, wie sich der Kampf mit dem Fachmann gewinnen oder zumindest vermeiden lässt?
Ja, muss man den dann wirklich gewinnen wollen? Also ich glaube, den Kampf gegen die Dummheit hat noch nie jemand gewonnen und wird vielleicht auch nicht. Und der ist heutzutage ja auch noch etwas massenhafter verbreitet, wenn man an die ganzen Klone, also wer heute alles Experte ist, gerade wieder Fußballexperte, 80 Millionen oder so. Ich weiß nicht, ob man das wirklich gewinnen will, sollte. Also die Gräfin hat einfach recht, wenn sie praktiziert und sagt, Hohngelächter hilft. Also Lachen hilft überhaupt, wie immer. Hilft übrigens auch Männern und hilft übrigens auch gegen Fachmänninnen. Die gibt's nämlich auch reichlich.
Zum Schluss brauchen wir wie immer dein fachfreuliches Kurzurteil für den Buchumschlag.
Ja, Mansplaining, du hast es schon gesagt, vor 100 Jahren aufs Intelligenteste ausgebremst. Und damals gab's das Wort eben noch nicht mal. Es ist Balsam für alle, die heute dazu... Es ist Balsam für alle heute dauerzersägten Nerven.
Sagt Pieke Biermann und empfiehlt Mechthilde Lichnowsky. Der Kampf mit dem Fachmann, der Band wurde herausgegeben von Hiltrud und Günther Henschel, erschien im Wallstein Verlag, 270 Seiten, kosten 26 Euro. Vielen Dank für diese fachfreuliche Erklärung, liebe Pieke.
Aber herzlich gern.
Tschüss, Pieke.
Ciao.
Blackfacing ist mittlerweile den meisten ein Begriff. Eine weiße Person schminkt sich das Gesicht schwarz. Es gibt aber auch das Yellowface. Ein weißer Mensch wird entsprechend geschminkt, um einen Asiaten oder eine Asiatin zu spielen. In Hollywood war das gängige Praxis. Um kulturelle Aneignung kreist der Roman mit dem Titel Yellowface der amerikanischen Schriftstellerin Rebecca F. Kwang. Marie, du hast den Roman gelesen, der ja ein internationaler Bestseller ist. Um welche Art des Yellowface geht es denn da?
Da geht es wirklich um die Aneignung eines ganzen Romanmanuskripts. Hm? Also die Erzählerin von Yellowface ist eine junge, weiße amerikanische Autorin, June Hayward, die mit ihrem Schreiben keinen Erfolg hat. Ganz im Gegensatz zu ihrer ehemaligen Studienfreundin, Athena Christina Liu, die schreibt einen Bestseller nach dem anderen, wird überhäuft mit Lob von der Kritik, mit Geld, mit Preisen. Junes Neid auf Athenas literarischen Ruhm ist wirklich spürbar von Seite 1 an. Und auch, dass sie das irgendwie als ungerecht empfindet. Denn June ist davon überzeugt, dass ihr Scheitern auch damit zu tun hat, dass sie ja weiß ist und Athena Liu's Erfolg nur so groß ist, weil sie eben einen chinesischen Migrationshintergrund hat und damit viel interessanter sei in Zeiten, in Diversität gefragt ist. Also so Art, diese Art weiße Lamoyanz, als weiße Autorin kann ich ja gar keinen Erfolg mehr haben.
White Tears.
Genau, White Tears. Und der Roman beginnt so, June trifft sich mit dieser Athena, die sie beneidet, um den neuesten Erfolg zu feiern. Die gehen nach vielen Drinks zu Athena nach Hause und veranstalten da ein Pancake-Wettessen nach Mitternacht, bei dem die junge Erfolgsautorin sich an den Pfannkuchenmassen, die sie verschlingt, derart verschluckt, dass sie erstickt.
Oh Gott.
Ja, also eine sehr groteske Todesart und wirklich ein grotesker erzählerischer Auftakt. Denn June, die es nicht schafft, Athena zu helfen, obwohl sie es versucht, lässt, bevor sie die Wohnung der Toten verlässt, ein nicht veröffentlichtes Manuskript ihrer toten Freundin mitgehen, klaut diesen Roman und gibt ihn als ihren eigenen aus. Und weil es im Roman um ein historisches chinesisches Thema geht, verpasst sie sich selbst eben ein Yellowface. Sie lässt sich im goldenen Sonnenlicht mit gelbscheinender Haut fürs Autorinnenfoto knipsen und sie veröffentlicht unter einem anderen Namen, nämlich unter Juniper Song, weil das so schön asiatisch klingt und alle wollen den Roman, das wird ein Riesenbestseller. Das Problem ist eben nur, sie hat ihn nicht geschrieben.
Und diese June ist ja jetzt die Erzählerin, wie du gesagt hast. Ich frage mich, funktioniert der Roman mit dieser durch und durch unsympathischen Hauptfigur als Erzählerin, die ihre Tote am Pancakes, erstickte Freundin beklaut.
Rebecca F. Kuang, die schreibt das mit sehr viel Humor und es gelingt ihr auch, das in allen Schattierungen zu schildern. Also ich denke, die meisten, die Yellowface lesen, die werden auch mit dieser June mitfiebern. Wird die jetzt auffliegen oder nicht? Und Athena, die wird auch nicht nur als arme Bestohlene geschildert, sondern selbst auch als Diebin. Denn sind nicht alle, die Romane schreiben, in gewisser Weise Diebe, die anderen Menschen Geschichten klauen und zu Literatur verarbeiten? Wir erfahren, dass June selbst Opfer davon geworden ist in ihrer Studienzeit. Da hat Athena eine schmerzhafte Erfahrung, die sie ihr anvertraut hat, einfach ohne um Erlaubnis zu fragen, für eine Kurzgeschichte ausgeschlachtet. Aha. Und wir begleiten June dann eben, die nach Athenas Tod so auf dem Erfolgstrip ist, die endlich mal weiß, wie fühlt sich das an, wenn man Bestseller-Autorin ist, es auch genießt und die das zunächst, diesen Diebstahl auch ganz gut mit ihrem Gewissen ausmachen kann. Sie hat das Manuskript geglättet, historisch verdreht, auch so ein bisschen weißer gemacht und ist jetzt der Meinung, dass es dadurch ja jetzt ihre Handschrift tragen würde, ihr Werk war. Aber dann beginnt sie irgendwann an allen Ecken den Geist von Athena Liu zu sehen. Und als dann Gerüchte aufkommen, dass June den Roman nicht selber geschrieben hat, da wird sie eben heftig beschimpft im Internet als Rassistin. Und da geht es dann auch richtig ab und da ist es auch ein Stück weit Social-Media-Kritik.
Social-Media-Kritik, das wichtige Thema Blackfacing, Yellowfacing, Diversität, das hast du alles schon genannt. Worum geht's denn der Autorin bei alledem?
Na, Rebecca F. Kuang hat selbst große Ähnlichkeit mit der Erfolgsschriftstellerin Athena Liu. Also sie ist mit 4 mit ihrer Familie aus China in die USA ausgewandert. Auch sie ist wirklich so eine Überfliegerin. Sie ist gerade mal 27, hat in Oxford, Cambridge studiert und promoviert aktuell in Yale. Und Yellowface ist schon ihr 5. Roman. Also alle, die zuhören und 27 sind, denen wird jetzt vielleicht kurz schwindelig. Und man merkt dem Buch auch an, dass die Autorin die Verlagswelt in jungen Jahren schon sehr gut kennengelernt hat, inklusive aller Absurditäten. Es geht um Cancel Culture, kulturelle Aneignung und auch diese Frage, wer darf welche Geschichten erzählen? Ja. Und kann zum Beispiel nur ein asiatischstämmiger Mensch glaubwürdig die Geschichte eines Asiaten erzählen? Mhm. Und Rebecca F. Kuang hat da eine ganz interessante Haltung, finde ich. Sie hat ein Interview gegeben, dem Guardian, und hat da gesagt, ich denke, die Leute sollten über alles schreiben, was sie mögen. Die Aufgabe des Schriftstellers ist es, sich etwas vorzustellen. Wenn jemand jeder nur aus seiner eigenen Perspektive schreiben würde, gäbe es nur nach Memoiren, Autobiografien oder Autofiktion. Und sie ist auch der Meinung, dass solche Schreibverbote am Ende den Schriftstellern mit Migrationshintergrund wie ihr am meisten schaden. Denen wird dann gesagt, du darfst nur über das Trauma von Einwanderern schreiben. Und sie spielt im Roman sehr smart mit dem Thema, denn sie tut ja als chinesischstämmige Autorin genau das, was June vorgeworfen wird. Denn sie erzählt ja auch über eine Erfahrung, die nicht ihre ist. Sie schreibt ja auch aus Perspektive einer weißen Frau. Ja, ja. Und Yellowface ist dabei übrigens so schonungslos geraten, dass Rebecca F. Kwangs Literaturagentin große Bedenken hatte, das überhaupt einem Verlag anzubieten, weil sie dachte, die Leute im Verlag könnten sich angegriffen fühlen. Zum Glück war der Verlag begeistert und die Leute hatten da offenbar genug Selbstironie. Denn Yellowface ist wirklich ein brillant bissiges Buch geworden, so eine richtige schöne Satire auf den Literaturbetrieb, ein Debattenbuch, aber auch ein bisschen Geistergeschichte und auf jeden Fall spannend geschrieben wie ein Thriller.
Wenn das mal keine Empfehlung ist von Marie Kaiser, der Roman Yellowface von Rebecca F. Kwang ist im Eichborn Verlag erschienen, aus dem Englischen von Jasmin Humburg übersetzt, 384 Seiten, kosten 24,90 €. Gerade haben wir den Roman Yellowface vorgestellt, geschrieben von der aus China stammenden US-amerikanischen Schriftstellerin Rebecca F. Kwang. Die Geschichte zweier junger Schriftstellerinnen, von denen eine erfolgreich ist und die andere voller Neid auf die Konkurrentin, der sie schließlich ein Manuskript stehlen wird. Wir hören jetzt den Anfang des Romans Yellowface, der bei Audio Lübbe erschienen ist. Es spricht Milena Karas.
In der Nacht, in der ich Athena Liu sterben sehe, feiern wir ihren Vertrag mit Netflix. Bevor ich beginne, solltet ihr zwei Dinge über Athena wissen, damit diese Geschichte Sinn ergibt. Erstens hat sie alles. Einen Mehrbuchvertrag mit einem großen Verlag, den sie unmittelbar nach dem College unterschrieb. Einen Master of Fine Arts von einem berühmten Schreibprogramm. Einen Lebenslauf voller namhafter Künstlerresidenzen. Und eine Liste mit Preisnominierungen, die länger ist als mein Einkaufszettel. Mit 27 Jahren hat sie drei Romane veröffentlicht, von denen jeder erfolgreicher war als der vorherige. Für Athena war der Deal mit Netflix kein lebensveränderndes Ereignis, sondern bloß eine weitere Trophäe für ihre Sammlung. Einer der vielen netten Nebeneffekte auf ihrer rasanten Reise zu literarischem Ruhm. Zweitens, und womöglich als Folge von Punkt 1, will kaum jemand mit ihr befreundet sein. Schreibende in unserem Alter, junge, ambitionierte Talente Anfang 30, treten oft im Rudel auf. In den sozialen Medien kann man sie gut beobachten. Sie schwärmen von den unveröffentlichten Manuskripten der anderen. Diese Geschichte macht mich fertig! Kreischen beim Anblick neuer Buchcover. Es ist so wunderschön, ich sterbe! Und posten Selfies von literarischen Gruppentreffen, die rund um den Erdball stattfinden. Doch auf Athenas Instagram-Fotos ist niemand anders zu sehen. Sie twittert regelmäßige Updates zu ihrer Karriere und teilt schräge Witze mit ihren 70.000 FollowerInnen, aber sie erwähnt nur selten andere Leute in ihren Posts. Sie betreibt kein Name-Dropping, schreibt keine Blurbs, empfiehlt nie Bücher von KollegInnen und zeigt sich nicht öffentlich in Begleitung, wie es viele junge AutorInnen zu Beginn ihrer Karriere auf so demonstrative, verzweifelte Art tun. Seit ich sie kenne, hat sie nie auf irgendwelche engen FreundInnen Bezug genommen. Außer auf mich. Lange dachte ich, sie wäre einfach unnahbar. Athena ist so irrsinnig erfolgreich, da leuchtet es ein, dass sie sich nicht mit Normalsterblichen umgeben will. Athena chattet vermutlich nur mit Leuten, die ein blaues Häkchen haben und mit anderen Bestseller-AutorInnen, die sie mit ihren abgehobenen Beobachtungen zur modernen Gesellschaft bei Laune halten können. Athena hat keine Zeit, um sich mit dem Proletariat anzufreunden. Doch in den letzten Jahren habe ich eine weitere Theorie entwickelt, nämlich, dass alle anderen sie genauso unerträglich finden wie ich. Schließlich ist es schwer, mit jemandem befreundet zu sein, der dich bei jeder Gelegenheit aussticht. Vermutlich mag niemand Athena, weil niemand das Gefühl mag, im Vergleich mit ihr ständig den Kürzeren zu ziehen. Vermutlich stehe ich zu ihr, weil ich so armselig bin. An diesem Abend ist Athena also nur mit mir in einer lauten, überteuerten Rooftop-Bar in Georgetown. Sie kippt die Cocktails in sich rein, als müsse sie beweisen, dass sie Spaß hat. Und ich trinke, um die Bitch in mir zu betäuben, die sich wünscht, sie wäre tot.
Und dieser Wunsch wird in dieser Nacht noch wahr werden. Wenn Sie hören wollen, wie es weitergeht, das Hörbuch zu Rebecca F. Kuangs Roman ist erschienen bei Audio Lübbe, ungekürzt gelesen von Milena Karas, 641 Minuten lang. Das kostet 24,99 Euro.
Ja, und mit diesem Song sagen wir schon Tschüss für heute. Das waren die Literaturagenten an diesem 16. Juni.
Ah, 16. Juni, da war doch was. Genau, heute ist Bloomsday. Zum 120. Mal jährt sich heute der Tag, an dem der Roman Ulysses von James Joyce spielt. Und wenn Sie ein profundes Gegenprogramm zum Fußball suchen, dann greifen Sie doch mal ins Regal. Sie haben bestimmt irgendwo Ulysses von James Joyce stehen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier mit den Literaturagenten.
Bis dahin, tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.